Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Zum 72. Mal. Ich weiß gerade nicht, was Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber auf Italienisch heißt. Ich gucke in Marios Richtung, gucke in Hans Richtung.
Ja, Mario, vom Namen her müsste da etwas kommen.
Il calcio è una storia. Oder so, ja,
danke, Uli Köhler.
Ich habe euch ja mal das Foto geschickt, wenn ihr euch erinnert. Es gibt in München einen Laden, der heißt bei Mario.
Ah, ja.
Und
ja.
Weil wir doch immer sagen, wir zeichnen, vor Corona war das ja noch so, bei Mario auf. Und irgendwer hatte mir da mal aus München dieses Foto geschickt. Dachte ich so, ah ja, jedes Mal Pizza. Ja.
Alles auf Spesenrechnung, ne? Ja, ihr beide seid ja Freiberufler.
Aber ist an der Uni, glaube ich, gell, die Pizzeria.
Das kann gut sein.
Die ist direkt an der Uni, ja.
Ganz gut, vielleicht müssen wir das Schild mal abmontieren, ja, und in dein Wohnzimmer hängen, Mario.
Ja, dann kommt ihr beiden öfter vorbei, gell? Das will ich eben vermeiden. Ich habe schon fast keinen Kaffee mehr.
Bevor wir sagen, um was es heute geht, ist auch immer so doof, man macht immer so auf geheimnisvoll, aber die Leute haben ja bei Spotify auch das. Ja, egal. Wir werden übrigens ganz am Ende der Folge haben wir Neuigkeiten, eine kleine Überraschung für euch beide und auch für unsere Hörer vor allem.
Yes.
Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. In ein paar Minuten ist es soweit. Und vorher oder jetzt erzählt uns Hans, warum das Ganze denn mit dem italienischen Aufhänger, was damit gemeint war.
Ja, das könnte ja viele Gründe haben. Aber in dem Fall wollen wir natürlich über eine Spielerpersönlichkeit sprechen, die eigentlich in Italien ihresgleichen sucht. Und zwar sprechen wir heute über den wunderbaren Paolo Maldini. So, ihr beiden, es ist gar nicht so lange her, da haben wir über diese Ballon d'Or Dream, über das Dream Team, ich glaube, so haben sie es genannt,
ja, ja,
ne?
Ja,
was
ja
im Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Ich habe es hier nochmal vor mir und ich kann mich erinnern, es gab da bei zwei, drei Positionen die interne Nachholspieldiskussion. Ich glaube, Olli wollte den sowjetischen Torwart Yashin gegen Roman Bürki austauschen.
Ja.
Da war relativ schnell die Diskussion beendet.
Der schöne Roman.
Aber ich meine, ich will jetzt nicht alle durchgehen, aber im Sturm Ronaldo haben wir gesagt, fehlt Gerd Müller.
Ja.
Und wir waren uns auch, glaube ich, bei dem Namen. Nee, sonst waren wir uns, glaube ich, beim Torwart, muss man auch fairerweise sagen.
Ja, Neuer statt Yashin. Aber sonst Außen waren wir uns eigentlich einig.
Aber beim Thema links, außen, Maldini.
Linksverteidiger, ja.
Wurde in keinster Weise, in irgendeiner Form hinterfragt, was macht der da?
Mhm.
Und nun haben wir die Karriere von Paolo Maldini im Vergleich zu vielen anderen Legenden, die wir hier beim Nachholspiel schon behandelt haben, so ein bisschen mitverfolgen dürfen in den letzten Jahren. Frage an euch zum Einstieg, was verbindet ihr mit diesem wunderbaren Fußballer?
Oh Gott, das fragst du einen Bayern-Fan, der über einen Spieler, der beim AC Mailand gespielt hat. Oh wei, da kann ich dir Horrorgeschichten erzählen. Also ich erinnere mich wirklich ungern an Paolo Maldini, muss ich sagen, weil ich weiß noch, wie ich im San Siro war und leider Paolo Maldini auch. Und das war ganz schlecht für die Bayern, die Kombination immer. Also ich weiß noch, ich glaube, es war April 2007, das war im Jahr, als ich Abi gemacht habe, deswegen weiß ich es noch so ungefähr, da hat Milan gegen Bayern gespielt, 2-2. Und allein, wenn man schon sagt, wer die Tore geschossen hat auf beiden Seiten, dann ist schon alles erzählt über dieses Spiel. Es war nämlich Pirlo und Kaká und für Bayern zweimal Van Beuten.
Oh Gottes Willen.
Ja.
Van Beuten heißt zweimal Ecke, zweimal Kopfball.
Oh, zweimal Tore mit links sogar. Also da war in dem
Och,
Spiel, da war alles schief. Maldini hat in der Innenverteidigung gespielt. Normalerweise war er ja oft links, das weiß ich noch. Und ein Jahr zuvor war ich auch schon da. Da haben die Bayern 4-1 verloren in Mailand. Damals ohne Maldini, das weiß ich auch noch, der hatte eine Knöchelverletzung. Damals die Tore übrigens Inzaghi und Shevchenko, dann wieder Inzaghi und Kaká und für Bayern Ismael. Also ihr merkt schon, das zieht sich so durch mein Leben, dass für Bayern gegen Milan einfach nichts zu holen ist, aber Maldini natürlich ein toller Fußballer war.
Gut, dann werden wir dich heute in deinem Fenster nicht mehr ansprechen.
Also ich muss sagen,
dir diese Assoziation hervorruft.
Oh, Maldini, Mann. Was ich als erstes vor Augen habe, ist dieses Tor nach 10, 15 Sekunden gegen Liverpool 2005 in diesem legendären Champions-League-Finale. Das war ja auch Marios erste Folge hier bei uns. Das Wunder von Istanbul, was ja, da ging es ja für Milan so toll los, seinetwegen. Das ist so, muss ich zugeben, nicht die einzige, aber die erste Assoziation, was ich mit diesem wahnsinnigen Verteidiger verbinde.
Wir haben natürlich hier bei Nachholspiel immer einen Aufhänger, einen historischen. Das ist natürlich im Fall Maldini sein erster Profi-Einsatz am 20. Januar 1985. Er ist damals zur Halbzeit eingewechselt worden gegen Udine.
Heute vor, also ne, wir zeichnen jetzt auch am 20. auf, heute vor 36 Jahren.
Ja, Mario ist live, ne? Wie beim letzten Mal.
Die Inauguration von ja, ja. Paolo Maldini in Mailand.
Ja,
ja, ja.
Genau.
Genau.
Ja, und mit diesem Datum hat sich natürlich dann eine unfassbare Karriere entwickelt. Und über den Spieler Maldini, über die Persönlichkeit Maldini, vielleicht sogar auch über den italienischen Fußball in Bezug auf die Dynastie Maldini, denn da ist nicht nur Paolo am Ende ein Thema, sondern auch sein Vater und auch sein Sohnemann und natürlich auch der große AC Mailand. Darüber wollen wir heute nicht zu dritt sprechen, sondern wir werden uns eine große Expertise dazu holen. Ich glaube, es gibt kaum einen deutschen Kommentator, der sich so gut auskennt im italienischen Fußball wie Carsten Fuß, ein DAZN-Kollege, der in Italien auch schon gearbeitet hat und für alle DAZN-Fans da draußen natürlich eine vertraute Stimme ist, denn er kommentiert in der Regel alle Topspiele und momentan damit auch sehr oft in AC Mailand, denn, wie wir wissen, gibt es da eine, sagen wir mal, eine kleine Renaissance, denn Milan ist wieder ganz oben mit dabei. Also die Dominanz von Juve scheint zumindest aktuell gebrochen. Den rufen wir gleich an, den Carsten, und wollen natürlich auch mit ihm über die heutige Rolle von Maldini sprechen, denn wie ihr wisst, ist der nun technischer Direktor seit 2019 und sein Sohn Daniel Maldini spielt eben auch hin und wieder und könnte eventuell die gleiche Karriere einschlagen wie sein Vater. Wenn du über Paolo Maldini sprichst, dann sprichst du über die Nummer 1. Hat wer gesagt? Kleiner Tipp, sein Pendant, andere Nationalität.
Cafu.
Ja, fast. Es war Roberto Carlos.
Roberto Carlos, okay.
Und was mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, sehr viele Spielerpersönlichkeiten, die hier bei Nachholspiel regelmäßig Klingeling machen, weil man einfach mit ihren Karrieren tolle Momente verbindet, sprechen über Maldini, wie ich finde, in einer besonderen Art und Weise. Und in seinem Fall ist es ja auch speziell, denn es gibt ja immer den Mitspieler, der von Maldini in dieser ganzen Zeit beim AC Milan viel gelernt hat, aber es gab eben auch die Gegenspieler, die Ronaldos, die Zidans, die großen Stars in der Serie A, die sich an Maldini regelrecht die Zähne ausgebissen haben. Auch da werden wir im Verlaufe der Folge so ein, zwei Zitate hören. Und wenn man über Maldini eine Legendenfolge macht, dann begegnen uns natürlich in der Regel sehr, sehr viele Zahlen. Im Fall Maldini auch sehr viele Titel. Ich habe das hier mal ausgedruckt.
Oh ja, der Zettel ist voll.
Der Zettel ist voll. Also so viel schon mal dazu. Wir werden heute nicht auf jeden Scudetto eingehen oder auf jeden Pokal, den Maldini mal in die Luft gereckt hat. Und wir werden auch nicht auf Vereinswechsel eingehen, denn die gab es de facto nicht. Wir haben, wenn wir über Maradona gesprochen haben, über Cruyff, über Matthäus.
Selbst über Gerd Müller.
Ja, es gab immer logischerweise auch eine Entwicklung in der Karriere, allein schon durch Vereinswechsel. Und vor allem oft der Schritt ins Ausland ist ja dann auch für die gesamte Charakterprägung ausschlaggebend. Das ist bei Maldini nicht der Fall, denn er hat 25 Jahre für die Rossoneri gespielt.
Unfassbar.
Und allein das ist schon eine Folge wert. Und ich glaube, es ist sogar 25 Saisons, ist glaube ich auch Weltrekord. Also das ist schon etwas, was man nicht so oft im italienischen Fußball oder europäischen Fußball im Allgemeinen vorfindet. Also man kann sich jetzt, wenn man Maldini mal googelt, weil ich gerade bei den Zahlen war, ich werde immer wieder mal ein paar reinstreuen, es sprengt alles. Also er ist Italiens Rekordspieler, was Ligaeinsätze angeht. Er hat die Tausender-Marke insgesamt geknackt und er ist natürlich jemand, der, wie ich eben schon angedeutet habe, sehr, 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 sehr viele Titel geholt hat. Allein 5-mal die Champions League, beziehungsweise den Europapokal der Landesmeister. Aber Maldini war auch ein großer Verlierer.
Was?
Denn allein 3-mal stand er im Finale der Champions League und ist als Verlierer vom Platz gegangen.
Das heißt, er stand 8-mal im Endspiel des Europapokal der Landesmeister bzw. Champions League.
So ist es.
Wahnsinn.
Und da wollen wir natürlich gleich vor allem über 2005 sprechen. Das ist auch hier bei Nachholspiel schon thematisiert worden. Das Wunder von Istanbul. Damals, als Milan gegen die Reds gespielt hat, 2005 mit Steven Gerrard und dem großen Didi Hamann. Und das Spiel ging verloren. Und naja, ihr könnt euch vorstellen, es war für jeden Milan-Spieler damals ein traumatisches Erlebnis. Und ja, so viel vorweggenommen, Maldini hat es auf eine besondere Weise verarbeitet. Und wir werden natürlich auch so ein bisschen gleich auch mit Carsten über seine Rolle in der Nationalmannschaft und im italienischen Fußball insgesamt sprechen. Jetzt reden wir natürlich von einem Kind aus Mailand, das sich für den einen Fußballclub entschieden hat, das dort eine große Kindheit hatte mit einem Vater, das hatte ich eben auch schon angedeutet, der natürlich auch bei Milan gespielt hat, als Spieler, als Trainer sehr erfolgreich war. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, es gibt eine Maldini-Doku, aber es wäre natürlich auch aus heutiger Sicht interessant, diese Doku weiterzuerzählen. Denn jetzt ist der Sohnemann auch im Milan-Trikot unterwegs, hat Serie A-Einsätze, der Vater ist vielleicht gerade dabei, diesen Verein wieder zurück zu alter Stärke zu führen und hatte dann so ein Bild im Kopf, wie man in eine solche Doku einsteigen kann, wenn man die Kindheit von Maldini erzählen möchte. Ich habe jetzt mal einen Ausschnitt vorbereitet, in dem Maldini über eines seiner prägendsten Erlebnisse in seiner Kindheit spricht, eine seiner Lieblingserinnerungen. Und bevor wir diesen Ton abspielen, die Frage an euch, was das denn wohl sein könnte. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, es hat etwas mit seinem täglichen Weg zu tun.
Dann war das, hat er möglicherweise in Stadionnähe gewohnt. Ich meine, sein Vater Cesare Maldini war oder ist ja auch eine Milan-Legende. Hat er vielleicht da um die Ecke gewohnt oder...
Ja,
oder Mitspieler seines Vaters haben in seiner Nachbarschaft gewohnt oder sowas?
Ja, es hat auf jeden Fall etwas, also es hat weniger etwas mit anderen Menschen zu tun. Es geht vor allem um ihn und um seinen Ehrgeiz, der ihn ja auch so weit gebracht hat in seiner Karriere. Und bevor ich jetzt hier weiter Rätselraten spiele, hören wir doch mal Maldini und seine prägendste Kindheitserinnerung.
Diciamo per andare al mio oratorio avevo da fare più o meno 4 fermate di tram. Quando mi sentivo particolarmente bene, a me piaceva sempre comunque, è sempre piaciuto fare a gara con qualcosa, con qualcuno, con me stesso a volte. Scendevo 2 fermate prima, quando stavo molto bene, o 1 fermata prima, quando stavo meno bene, e partivo assieme a lui per cercare di vedere chi arrivasse prima a casa.
Ah, klingt schön, oder?
Jetzt ist alles klar.
Egal was, er hätte mir jetzt sogar einen Staubsauger verkaufen können.
Ja, er hat am Schluss gesagt, sehr, sehr Akasa, das heißt, er war auf jeden Fall mal zu Hause irgendwann.
Danke, Mario.
Ja, danke. Aber der oder diejenige, die jetzt am Anfang gefehlt hat, mit Italienischkenntnissen, hat es wahrscheinlich jetzt zu Hause verstanden. Man muss das einordnen, das ist natürlich eine, wie so oft hier bei Nachholspiel, eine UEFA-Doku. Sie begrüßen Maldini und gehen mit ihm durch eine Galerie, wo eben verschiedene Utensilien stehen, die er mit seiner Kindheit in dem Fall oder Karriere verbindet, und dann steht er vor einer kleinen Spielzeugtram. Okay. Also in München kennt man das ja, eine Straßenbahn, die eben oberirdisch fährt, und er beschreibt eben in diesem O-Ton, dass er jeden Tag von zu Hause zum Jugendzentrum der Kirche mit dieser Tram gefahren ist, waren 4 Stationen. Und er ist dann immer mehr in Form gekommen, weil als junger Kerl hat er dann schon angefangen zu kicken und hat natürlich auch körperliche Fortschritte gemacht und vor allem seinen Ehrgeiz immer wieder herausgefordert und ist dann am Ende, als er dann gemerkt hat, er wird immer fitter, ist er dann 2 Stationen vor der Endstation aus dieser Tram raus und hat ein Wettrennen gemacht mit der Tram nach Hause. Und das ist für ihn... ja, ist auch ein schönes Bild, finde ich. Also deswegen war ich eben bei diesem Doku-Thema. Ja. Wenn man jetzt so einsteigt, dann siehst du eben so einen kleinen Maldini, der das Wettrennen sich mit der Tram liefert. Insofern wollen wir natürlich auch ein bisschen was über seine ganze Entwicklung erfahren. Und ich glaube, jetzt holen wir uns mal den Kollegen Carsten Fuß dazu, der, wie gesagt, Maldinis Karriere in den letzten Jahren intensiv verfolgt hat. So, wie angekündigt, sprechen wir jetzt mit Italien-Experte bei DAZN, vor allem in der Serie A zu Hause, und einer der großen Kommentatoren, die Maldini auch mal kennenlernen durften. Wir begrüßen am Telefon Carsten Fuß. Hallo Carsten.
Hallo, ja. Ciao a tutti.
Ja, der Erste, der hier in dieser Runde Italienisch spricht, das ist schon mal gut. Carsten, jetzt haben wir hier bei Nachholspiel schon so ein bisschen die Karriere von Maldini beleuchtet, natürlich auch die ganzen Titel angesprochen, die Verbindung überhaupt zu seinem Vater, zu seinem Sohn, die Dynastie Maldini. Vorweg mal die Frage, Italien ist ja ein Land, das sehr große Verteidiger hervorgebracht hat, also wenn ich an Franco Baresi denke, an Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, was unterscheidet am Ende dann einen Maldini von diesen ganzen anderen großen Namen?
Maldini unterscheidet vor allen Dingen auch mal seine Persönlichkeit. Also der ja schon eher zurückhaltend war, aber dann Klartext gesprochen hat innerhalb des Teams. Auch was die Verbindung zu den Fans angeht, war er zurückhalten, um nicht zu sagen ablehnen gegenüber den gewalttätigen Fans. Also der hat sich schon auch immer positioniert, was das alltägliche Leben betrifft. Also war jetzt nicht everybody's darling. Also das kann man auf keinen Fall sagen. Ein sehr reflektierter Mensch und der noch heute zu gewissen Themen dann auch Stellung nimmt, sehr detailliert, aber eben immer mit einer gewissen, wie soll ich sagen, ja, Intellektualität ist jetzt, hat jetzt so einen Touch, der vielleicht ein bisschen zu hochstaplerisch daherkommt. Aber jemand, mit dem man sich durchaus auch über Dinge unterhalten konnte, die abseits des Fußballs waren.
Der Spieler Maldini hat sich ja vor allem ausgezeichnet zu Beginn seiner Karriere durch diese Tempoläufe auf der Außenbahn, durch seine Übersicht. Fair Play wurde bei ihm immer sehr groß geschrieben und er hat vor allem auch auf vielen Positionen in der Abwehrkette gespielt. Was ist so für dich die prägende Erinnerung an den Fußballer Maldini?
Mit Sicherheit war es erst einmal auffällig, dass er, der kein ausgesprochener Linksfuß war. Er war eigentlich Rechtsfuß, hat aber früh gelernt, mit beiden Füßen zu spielen. Also können wir da vielleicht auch Andreas Brehme mit reinbringen in diese Abteilung, denn da ähneln die beiden sich schon. Denn Brehme war ja auch Linksverteidiger. Und unter Lietholm war er dann, als er sein Debüt gegeben hat, schon auch früh auf dieser Position. Also Linksverteidiger war eigentlich über Jahre, ja, man kann ja fast sagen Jahrzehnte, sein Ding. Jetzt muss man dazu wissen, er war athletisch, zweikampfstark und kam ohne viele Fouls aus. Also eigentlich kam er komplett ohne Fouls aus. Und was dazu kommt, wenn wir jetzt auch fußballfachspezifisch werden dürfen sollen, damals wurde ja in einem 4-4-2 gespielt. Fast ausschließlich, unter Sacchi sowieso. Das heißt, er hatte ja immer noch einen auf der linken Seite vor sich. Er musste nicht diese Läufe machen bis in die Tiefe und dann flanken. Wenn man sich vielleicht nochmal die Spiele und Videos von ihm ansieht, dann ist das auch weniger sein Ding. Er hat die linke Seite bearbeitet, aber nicht so, wie es heute welche gibt, die wirklich von einer Eckfahne zur anderen unterwegs sind. Dann muss man auch wissen, also im Stadio San Siro auf der Außenverteidigerposition ist man dann zumindest eine Halbzeit immer ganz nah an der Tribüne. Und San Siro ist bekanntermaßen die Skala des Calcio, des Fußballs. Und da müssen die Tenöre schon gut singen. Wenn sie nicht gut singen, dann haben sie auch ein Problem mit der Tribüne. Ja, das war auch ein Faktor. Also da stand er auch unter besonderer Beobachtung. Und deshalb war das jetzt auch ein Thema, was man ja als Spieler natürlich hautnah mitbekommt. Ja, das ist dann etwas, was sie schon auch prägt. Aber wie gesagt, als ausschlaggebende Information, er war über Jahrzehnte Linksverteidiger. Dann der Wechsel in die Innenverteidigung kam nur, weil eben die Schnelligkeit, wem will man das verdenken, etwas nachgelassen hat. Und dann fiel diese Umstellung gar nicht so leicht. Also ich kann mich schon daran erinnern, dass da durchaus erstmalig dann auch Kritik aufkam, weil man natürlich Baresi und Costa Curta gewohnt war. Und dann Maldini auf dieser Position, ja, das knirschte am Anfang schon ein wenig. Aber wie wir wissen, die fußballerische Klasse bei ihm hat sich dann da durchgesetzt.
Carsten, du hast jetzt auch von den Fans in San Siro gesprochen, die auch, auch ihre Ansprüche hatten an die Spieler, an ihre Stars, an ihre Helden und hast auch gesagt, dass Maldini reflektiert war und auch mal den Mund auf, oder reflektiert ist und auch mal den Mund aufmacht. Haben ihm das Fans übel genommen? Weil sowas kann ja auch, könnte ich mir vorstellen, sehr schnell als Arroganz ausgelegt werden.
Ja. Also es geht, wir sprechen da vor allen Dingen über die Ultras. Und speziell nach dem verlorenen Champions League-Finale, wer könnte es vergessen, gegen Liverpool, diese 3-0-Führung, dann 3-3 und das verlorene Elfmeterschießen, kam es zu wütenden Fanprotesten auch. Und da hat dann Maldini gesagt, Freunde, bleibt mir weg, ja, bleibt mir hier vom Hals. Und das war logischerweise jetzt für einige dann auch ein Anlass zu sagen, hey, warum setzt er sich nicht mit uns auseinander?
Italien ist ja ein sehr fußballverrücktes Land und auch unglaublich erfolgreich über die Jahre und Jahrzehnte. Wenn jetzt in einer der vielen Sports- oder Fußballzeitschriften oder im Radio, im Fernsehen, wenn da eine italienweite Umfrage gemacht werden würde unter allen Fußballfans, wer der beste italienische Fußballer war. Was glaubst du, auf welchem Platz würde Paolo Maldini da landen?
Naja, schon unter den Top 5. Aber wir haben Buffon, ja, eine Ikone. Wir haben Baggio, wir haben Cannavaro. Also da gibt es schon 3, 4, die noch ein bisschen vor ihm platziert würden.
Vielleicht auch, weil die eher offener waren? Du hast ja gerade ganz interessant gesagt, dass er nicht der, ich würde es jetzt mal volksnah bezeichnen. Nein. Vielleicht sind diese Kollegen dann auch weiter vorne in dem Ranking, obwohl sie fußballerisch vielleicht gar nicht so viel bewegt haben, ne?
Ja, und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, er ist kein Weltmeister geworden. Ja,
stimmt.
Das hat dann immer noch mal einen anderen Anstrich. Also da wird das veredelt, die Karriere dann noch mal ein Wesentliches. Er ist Zweiter geworden in Amerika 94, bei der WM war ich übrigens auch, und auch 1990 bei der Heim-WM, wo ja normalerweise ein Endspiel Italien-Deutschland sozusagen schon auf der Liste stand. Das ist ihm da nicht gelungen. Er war halt dabei bei diesem dramatischen und furchterregenden Halbfinale aus Sicht der Italiener gegen Argentinien und Maradona.
94, der verschossene Elfmeter von Roberto Baggio,
genau.
Wenn ich mich Baggio, richtig zurückerinnere.
Du erinnerst dich sehr gut, danke.
Ja, und Baggio und Maldini pflegen ja auch, wenn ich das in der Recherche richtig interpretiert habe, ja auch eine sehr intensive Freundschaft. Haben ja auch zusammen gespielt bei Milan. Wenn wir auf
Baggio
die
übrigens der gleiche, ja, der geht auf die Jagd. Mhm. Der will am liebsten alleine mit seinem Gewehr durch die italienischen Wälder gehen. Ja. Nicht in irgendwelchen Gruppen und wieder erzählen, wie welches Tor er wann wo geschossen hat. Nein, will er nicht.
Finden wir sehr sympathisch. Das soll auch mal erwähnt werden, dass man am Ende natürlich auch irgendwo sich von diesem ganzen Rummel und Trubel auch so ein bisschen distanziert. Bei dem Namen Maldini ist das nicht so einfach, denn der Name steht natürlich für große Persönlichkeiten, denn wir dürfen den Vater von Paolo nicht vergessen, Cesare.
Nein.
Paolo ist in seine Fußstapfen als Spieler getreten, aber nicht in die Fußstapfen, was das Trainerdasein angeht. Das ist etwas, was mich so ein bisschen wundert, weil normalerweise hätte man ja denken können, dass so ein erfahrener Spieler wie Maldini, der mit so vielen großen Persönlichkeiten zusammengearbeitet hat auf dem Platz, dann eben auch den nächsten konsequenten Schritt geht und sagt, er bleibt zumindest an der Seitenlinie.
Da muss man dann sagen, siehe oben, nein, ich glaube, das ist ihm einfach zu stressig. Mhm. Er kennt ja Fußballer durch und durch und er möchte vielleicht nicht mit allen, die da rumlaufen, tagtäglich zu tun haben. Sag ich jetzt mal, ohne ihn ausführlich dazu befragt zu haben. Aber das ist der Grund. Auf Manager-Ebene kannst du dich schon auch nochmal distanzieren. Du hast dein Büro, du empfängst die Leute, ja, aber auch nicht alle, die du möchtest. Da hat er ganz andere Einflussmöglichkeiten. Als Trainer sind die Spieler schon wesentlich näher dran. Und er weiß ja, was Spieler ausmachen können und wer da das Sagen hat. Ja, dass in einer Mannschaft natürlich nicht zwingend immer der Trainer das letzte Wort haben muss, sondern auch die Superstars. Und er muss sich tagtäglich damit auseinandersetzen. Und das ist nicht sein Thema. Interessant übrigens auch Cesare, der ja Assistenztrainer war, auch bevor er mal selber dann die Nationalmannschaft begleitet hat. Bei seinem ersten Spiel, also das erste Spiel von Paolo, fand 85 in Udine statt, im Januar. Da saß Cesare Maldini im Stadio San Siro, also eigentlich in der ganz falschen Abteilung. Inter spielte damals. Aber er musste das eben, das Spiel beobachten, auf Geheiß von Bert Sott, das war sein Cheftrainer damals, und hat dann in der Radioübertragung erfahren, aha, mein Sohn ist eingewechselt worden für Battistini in der Halbzeit, dann ist er aber erstmal mit dem Auto rechts rangefahren, weil er das eben dann im Auto gehört hat und hat gedacht, also so, ich war so aufgeregt, ich habe lieber mal gehalten. Ja.
Ach, schöne Geschichte.
Er war 16 Jahre alt damals, Paolo.
Und wahrscheinlich hatte der Vater schon ja, viel Weitsicht und hat sich vielleicht gedacht, der Sundogan macht es mal genauso wie ich und gewinnt die Champions League oder im Fall Maldini übrigens, sogar noch ein paar Mal mehr mit Milan.
Pardon, ich wollte dich nicht unterbrechen. Übrigens, Cesare Maldini, der Erste, der als Kapitän den Champions League, also den Landesmeisterpokal, muss man sich ja nochmal zurückerinnern, in die Höhe gestreckt hat. Also 2-1 gegen Benfica, das war im Mai 63.
63, also Cesare, genau. Ja,
man darf das jetzt nicht so unterschätzen. Klar, in unserem Alter, wir haben jetzt Cesare Maldini nicht mehr live gesehen und wenn, dann gibt es da Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Aber das war schon auch eine große Nummer im italienischen Fußball und bei Milan sowieso.
Was die aktuelle Performance von Milan betrifft, Platz 1 in der Serie A, wie groß ist der Einfluss von Sportdirektor bzw. dem technischen Direktor Maldini?
Ja, schon herausragend, denn das, was zuletzt an Transfers getätigt wurde, das ist ja tatsächlich zum größten Teil auf seine Initiative hingekommen. Also Boban dürfen wir nicht vergessen. Boban hat das Ganze angeschoben. Der war Hauptverantwortlicher für die Transferpolitik, bis dann der Name Rangnick auftauchte und man sich irgendwie nicht so mehr einigen konnte, ob das jetzt ein guter Schachzug ist, den deutschen Trainer zu verpflichten. Boban war dagegen. Eigentlich war das Ganze ja schon unter Dach und Fach. Und dann hat Stefano Pioli halt gewonnen, wurde überhaupt nicht mehr von der Titelseite der Gazzetta runtergenommen. Ja, und dann hat man sich eben entschieden, auch natürlich, weil Paolo Maldini das so wollte, wir halten an Pioli fest. Das hat er subtil, aber schon auch deutlich gesagt, warum sollten wir denn eigentlich Ralf Rangnick verpflichten? Also das sehe ich nicht. Ja? Da hat er schon ganz klar auch Flagge gezeigt.
Carsten, du hast gerade die Gazzetta angesprochen. Was war eigentlich in Italien los, als dann, als dann so langsam klar wurde, da kommt wohl der Nächste aus der Dynastie, denn ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, wie groß die Bild-Zeitung da getitelt hat, der Sohn von Mehmet Scholl oder von Maurizio Gaudino, die dürfen jetzt mal bei einem Vorbereitungscup der Bayern irgendwie von Beginn an spielen und mit Verlaub nichts gegen Scholl und Gaudino, aber Paolo Maldini ist schon noch drei Regalbretter höher. Was für eine Last wurde diesem Jungen von den Medien aufgebürdet oder hat sich das in Grenzen gehalten?
Das hat sich in Grenzen gehalten, aber dazu muss man ja noch anführen, es gibt ja noch einen älteren Bruder, also Daniel ist der Jüngere. Es gibt einen 5 Jahre älteren Bruder, Christian, der auch in der Milan-Jugend war und der auch eigentlich dazu bestimmt war, Nachfolger zu werden von Paolo und Cesare. Der Junge, ich habe ihn jetzt nur einmal kurz spielen sehen, aber ich vermute mal, dass dieser Junge genau an diesen Erwartungen gescheitert ist. Er war eigentlich derjenige, der fußballerisch Minimum so viel mitbrachte wie sein Bruder Daniel. Aber er stand eben auch schon früh im Fokus, weil wir alle gesagt haben, Maldini, klar, der spielt gut, der spielt in der Jugend von Mailand. Er hat es aber eben nicht geschafft, das setze ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen. Er hat, glaube ich, zu viel Erwartungshaltung mitbekommen. Sein jüngerer Bruder ist eben im Windschatten gesegelt und hat damit eben einiges leichter nehmen können. Und insofern wundert es mich jetzt nicht, dass genau Daniel dahin gekommen ist, wo Christian eigentlich hätte sein sollen. Und sein Großvater, also Cesare, hat ihn ja dann auch natürlich in der Jugend dann schon beobachtet und hat mal gesagt, Freunde, den dürft ihr nicht vergessen. Ja, das ist auch einer, den man im Blick haben sollte. Ja, und im Endeffekt wurde es dann eben Daniel. Auch eine schöne Geschichte jetzt Anfang Januar mit seiner Einwechslung gegen Juventus Turin gab es insgesamt dann das 1000. Serie A-Spiel der drei Maldinis. Also Cesare, Paolo und Daniel. Insgesamt haben sie jetzt 1000 Auftritte. Jetzt ist es, glaube ich, schon mehr. Ich habe es jetzt nicht verfolgt. Ich glaube, Daniel ist dann nochmal eingewechselt worden. Jedenfalls Anfang Januar war es 1000 Spiele Serie A, nur die Malvinis.
Irre. Die Zahl passt auf kein Trikot. Und da möchte
Nein.
Ich, aber im Fall
die Hose noch dazu nehmen. Und die
ja, aber im Fall Daniel ist das ja vielleicht auch eine Entscheidung mit Weitsicht gewesen. Er ist zwar auch Offensivspieler, aber dass man ja auch die legendäre Rücknummer 3 nicht an ihn vergeben hat, also die Nummer des Vaters, der hat ja die 27. Und wir hoffen natürlich alle, dass er eine ähnlich erfolgreiche Karriere einschlägt wie der Papa. Und auch wenn er dann in der Offensive eher Tore schießen soll als verhindern, kann es ja trotzdem vielleicht dann auch mit Milan irgendwann mal zum Champions-League-Pokal wieder reichen. Carsten, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war sehr spannend, von dir mehr über die Familie Maldini und den außergewöhnlichen Fußballer zu erfahren.
Dankeschön. Ciao, state mi bene. Ciao, ciao.
Ja, Papa fährt rechts ran, weil der Sohnemann eingewechselt wird. Das war für mich so die schönste Geschichte von Carsten eben.
Ja, ich hätte schwören können, dass er, weil er ja damals schon bei Milan im Funktionsteam war, der Vater, dass er da irgendwie mit im Stadion sein durfte oder sein wollte. Aber nee, er musste halt den kommenden Gegner beobachten und hat das Ganze dann nur im Autoradio gehört. Ja, da hatte ich ein bisschen Gänsehaut, muss ich
sagen. Ja, es ist auch irre. Also die Zahl 1000, die Carsten eben nochmal rausgehauen hat.
1000 Spiele, die drei Jungs zusammen.
Genau, 1000 Serie A-Spiele. Die verrückte Fußballfamilie Maldini. Also Paolo hatte 1027 Pflichtspiele am Ende. Also da waren
mit italienischer Nationalmannschaft und so weiter.
Mit allem drum und dran. Auch das ist natürlich eine Marke, mit der du, glaube ich, weiß ich gar nicht, da kommst du wahrscheinlich in jeden Club rein in Deutschland, auf der Welt, jeden Fußballclub. Ich möchte mit euch eine kurze Anekdote teilen, über die ich sehr lachen musste. Also wir haben jetzt schon mehrfach gehört, 25 Jahre die eine große Liebe. Er ist nicht einmal fremdgegangen. Obwohl Maldini überall auf der Welt hätte spielen können. Mhm. Und eine andere Legende, eine Trainerlegende, hat es dann doch mal gewagt, sich nach Maldini zu erkundigen und ihn vielleicht vom AC Milan wegzulotsen. Der Korb, den er bekommen hat, klingelt aber noch heute bei ihm.
Did you ever want him to play for you?
Well, I did try. But when I met his father, it was quite formidable. I got a shake of the head. That's all
what
I
did
got.
He say to you?
Nothing. No, he did say, my grandfather's Milan, my father's Milan, I'm Milan, my sons are the Milan, forget it.
Ja, man darf es ja mal probieren, ne? Vielleicht hat er ihn auch einfach nicht richtig verstanden.
Ja.
Da war Sir Alex Ferguson auch nicht immer so einfach.
Also Sir Alex Ferguson hat ja große Verteidiger immer wieder in seinen Reihen gehabt und Maldini hätte auch, glaube ich, gut gepasst zu Man United. Aber
ja, das ist eine interessante These, weil Mario ist ja von uns dreien, würde ich jetzt mal behaupten, schon der sich am besten im englischen Fußball auskennt. Mario, glaubst du, dass Paolo Maldini gut in der Premier League, ob jetzt Man United oder nicht Man United, gut dort auf der Insel funktioniert hätte?
Ich glaube, theoretisch hätte der echt überall gut funktioniert und das soll jetzt gar nicht die Floskel sein, nach der er sich anhört, weil ich glaube, es gibt einfach in der Fußballgeschichte nicht viele bessere Linksverteidiger als Paolo Maldini es war und deswegen glaube ich echt, der hätte sich da auch in der Premier League gut durchsetzen können. Also wenn wir jetzt mal so überlegen, wer waren die besten Linksverteidiger in der Premier League Geschichte? Keine Ahnung, sagen wir mal, da war bestimmt Ashley Cole, sagen wir mal, zum Beispiel einer aus der recht, sagen wir mal, neueren Zeit, der ja wirklich wahnsinnig gut war. Und damit, sage ich, hätte es Maldini mal locker aufnehmen können. Und
ja, aber man muss ja auch dazu sagen, das hat Carsten. Ja, man muss ja auch dazu sagen, das hat ja Carsten gerade schon gesagt. Maldini hatte natürlich auch, ich will nicht sagen Glück, das stimmt ja gar nicht, das wäre unfair ihm gegenüber, aber es war ja zu Maldinis Prime, also zu seiner Hochzeit, auch noch so, dass die Linksverteidiger nicht so sind und nicht so waren wie die heutigen. Also Maldini hat sich nicht den Ball geschnappt und ist wie Alaba zu seinen besten Zeiten irgendwie die Linie rauf und runter gerannt und hat dann irgendwelche wilden Flanken und noch 1-gegen-1-Duelle und hinterlaufen.
Naja, aber das hat ja Carsten gerade gesagt, dass das...
Das meine ich ja. Und aber das war ja damals dann auch noch nicht so. Also ich glaube, dass, weil Ashley Cole ist mir zu modern, so blöd das jetzt klingt. Also Ashley Cole hat ja, Mario, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bis vor ein paar Jahren noch in den USA gespielt. Also ich glaube... Also ich
ja gut, aber Chelsea, Arsenal, der hat schon viel gewonnen. Also
ja.
Der war, ich weiß schon, was du meinst, klar, es ist ein moderner, aber der war ein paar Jährchen, sagen wir mal, Nach so Maldini, so aber nicht so viele.
Wäre nicht Gary Neville irgendwie ein richtiger Vergleich gewesen? Eher so,
ja, vom Gary Alter? Neville ist natürlich Rechtsverteidiger
gewesen. Ja, aber ich meinte jetzt so von der Art des Verteidigens oder von
ach so,
der Art,
ja,
des Spiels.
Aber dann wäre der eine rechts, der andere links gewesen.
Ja,
das
mega.
Hätte gut funktioniert. Deswegen meinte ich,
mal,
der hätte es schon, gemacht.
Boah, klar, die Flügelzange, der hätte schon gepackt bei Man United. Maldini, Gary Neville. Wer waren denn damals die Innenverteidiger? Jabstam?
Vidic war später wahrscheinlich.
Ja, später.
Obwohl, weiß nicht, na,
Rio Ferdinand war auch später. Ja, mega.
Also ja, vor allem Jabstam und Maldini hatten ja auch schon bei Milan das Vergnügen.
Ja.
Das hätte wunderbar funktioniert.
Ja, Maldini,
aber,
ja.
Aber Jungs, so ganz grundsätzlich mal, also die besten Linksverteidiger der Fußballgeschichte, weil ich das gerade so flapsig gesagt habe. Also, sagen wir mal, okay, Roberto Carlos haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Philipp Lahm war teilweise mal noch links hinten. Mhm. Ja gut, Paul Breitner vielleicht noch, aber sag mal ganz ehrlich, wer
hast
wer
natürlich
kommt euch da in den Sinn?
Ich hätte jetzt spontan Torben Hoffmann gesagt, aber auch nur, weil Torben Hoffmann mir das vorher so gesagt hat, dass ich das sagen soll.
Wieder aufgeschrieben.
Dann hätte ich natürlich Diego Contento noch gesagt.
aber Torben, aber
ich wollte witzig sein, du wirst gemeint.
Aber Torben auch nur mit den blondierten Haaren, ne?
Nur mit den Highlights, ja. Nee, aber du hast recht, Mario. Linksverteidiger, ja, schwierig. Also wenn wir mal so die deutsche Nationalmannschaft durchgehen, da ist ja Linksverteidiger seit Jahren, eigentlich seitdem Philipp Lahm nicht mehr links dann gespielt hat, seit Jahren immer das Vakuum.
Zwischen Paul Breitner und Philipp Lahm, ja, war ein Vakuum.
Ja, Andreas Bremer hast du natürlich als Außenverteidiger, der unfassbar war. Den hat Carsten ja auch gerade schon erwähnt mit seiner Beidfüßigkeit und auch seiner Torgefahr. Ja, also es ist echt so eine Position, wenn du da wirklich so über 4-5 Jahre ein sehr hohes Level hältst, da holen dich die besten Teams.
Viele Grüße an Marcel Schmelzer.
Viele Grüße an Marcel Schmelzer.
Ist es wirklich so? Wenn ihr mal zurückdenkt, also es war teilweise Alaba, der beste Linksverteidiger, dann ist ihm eigentlich der Rang abgelaufen worden von Marcello von Real Madrid für ein paar Jahre.
Ja.
Der war dann plötzlich auch nicht mehr überall zu finden bei den Ranglisten. Jetzt ist es auf einmal Alphonso Davies geworden in der UEFA Team des Jahres 2020 Mannschaft, und das hätte vor einem Jahr auch noch keiner gedacht, dass Alphonso Davies auf einmal da der beste Linksverteidiger ist. Das ist schon eine Position, die nicht die meisten Jugendlichen sich aussuchen, und deswegen ist es da wahnsinnig schwierig, dass man da überhaupt wahnsinnig gute Spieler findet.
Ich meine, Carsten ist bei The Zone der Italien-Experte überhaupt, und der sieht Woche für Woche einen deutschen Spieler, der in der italienischen Liga auf der Position
Robin
eben
Gosens.
Ja, für Furore sorgt. Und wenn man sich mal wirklich ein Spiel, und es geht ja bei der Zone, ein komplettes Spiel von Atalanta Bergamo anschaut, weil Mario jetzt gerade sagt, das ist jetzt nicht gerade die Nummer 1 Position, die sich jetzt ein Jugendlicher vielleicht aussucht, das ist wahnsinnig geil, weil es halt eine unglaublich fordernde Position ist, weil es halt nicht mehr reicht. Ich als Dortmund-Fan sehe es ja jetzt auf der rechten Außenverteidigerposition. Hakimi war eben dieser Büffel, der nach vorne läuft, nach hinten läuft, nach vorne läuft, nach hinten läuft, aber gefühlt ein Außenstürmer war. Meunier ist eher derjenige, der defensiv arbeitet, nicht gut, aber er tut es, aber dafür offensiv eben nicht stark ist. Also das ist so, es kommt auch immer auf die Philosophie deines Teams an. Robin Gosens spielt in einem super offensiven Team. Ich glaube, Gosens hat in der vergangenen Saison 8 oder 9 Tore gemacht. Genau wie André Linho bei RB Leipzig jetzt, der auch gefühlter Außenstürmer ist. Also es ist eine geile Position.
So, jetzt wollen wir mal zurück in die Hall of Fame zu Herrn Maldini.
Okay.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Ferguson einen Korb bekommen hat, in dem Fall von Maldinis Vater. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht hatte er auch gar keine Lust auf die Insel, denn er hatte ja mit dem FC Liverpool auch das schlimmste, traumatischste Erlebnis in seiner Karriere erlebt. 2005, das Finale in Istanbul, Milan führt 3-0 und dann kam Didi Hamann auf den Platz und machte alles kaputt. Dancing Dudek, die Folge müsst ihr euch nochmal anhören. Das ist Marios Premiere. Insofern sowieso ein Muss für alle Nachholspielfans. Aber wir, und das war damals mein Eindruck, sind während dieser Aufzeichnung auch wieder voll mitgegangen. Ne? Also mit diesem Spiel, weil man es einfach nicht glauben kann, dass du in einem Finale einen 3-Tore-Rückstand aufholst und dann im Elfmeterschießen so eine Show ablieferst.
Wo er übrigens nicht angetreten ist. Ich habe es extra eben gerade nochmal nachgeschaut, ob er einen Elfmeter geschossen hat. Hat er nicht. Was mich schon wundert, er ist der Captain.
Mhm.
Aber gut, manche Leute schießen ja nicht so gerne oder nicht so gut Elfmeter.
Der Italiener hatte Angst vor den Spaghettibeinen von Dudek.
Oh.
Aber es gab dann eine Wiedergutmachung für Milan und vor allem auch für Maldini, der ja damals 2005 dieses frühe Tor geschossen hatte, von dem du anfangs erzählt hattest, Olli, ich glaube nach 40 Sekunden. Und 2007 gab es dann das gleiche Champions-League-Finale. Wieder Milan, wieder gegen Liverpool. Und der Spielverlauf war ein völlig anderer. Zweimal Pippo Inzaghi, 2-0-Sieg. Und Maldini feierte als Kapitän den nächsten Champions-League-Titel, Trainer damals Carlo Ancelotti. Und Maldini ist völlig vollgepumpt mit Schmerzmitteln in dieses Spiel rein. Und entsprechend ist sein Erinnerungsvermögen, was diesen Triumph angeht, auch nicht mehr so groß.
Inizio stagione sicuramente difficoltoso.
Der Saisonbeginn war schwierig. Ich habe viele Entzündungshemmer und Schmerzmittel nehmen müssen. Von der Partie selbst weiß ich nicht mehr viel. Ich erinnere mich an den Anpfiff, die Tore von Inzaghi, den Schlusspfiff und ein bisschen an die Party danach. Witzig war es, als ich 3 Tage nach dem Finale operiert wurde. Ich habe mich nach der OP im Halbschlaf jedes Mal beim Aufwachen gefragt, ob wir gewonnen oder verloren haben. Dann hatte ich ein paar Sekunden Panik, bis mir einfiel, dass wir gewonnen hatten. Anschließend bin ich wieder glücklich und ruhig eingeschlafen.
Dopo qualche secondo di panico mi ricordavo della vittoria e mi riaddormentavo tranquillo. Quindi è stato, diciamo, un risveglio graduale molto felice.
Endlich habe ich mal was, wo ich ungefähr mich fühle wie Paolo Maldini, denn ich muss zugeben, ich kann mich nicht mehr erinnern an das Finale.
Wenn du so ein großes Spiel verlierst und dann aber, ja, also wenige Jahre danach dann die Chance hast, dieses Trauma auch wieder wegzuschieben und aus einem Trauma einen Triumph zu machen.
Ja, für Milan war es natürlich nochmal eine besondere Möglichkeit als für die Bayern zum Beispiel 1999, weil es einfach dann bei Milan 2005 und 2007 der gleiche Gegner sogar war. Das hatten die Bayern nicht mit Valencia 2001, weil es davor ja Man United war in dem großen Debakel. Ich glaube, das war schon nochmal was ganz, ganz Spezielles. Ich überlege die ganze Zeit, Hans, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Du hast doch, glaube ich, gesagt, er hat 3 verloren.
Genau.
Champions League Finals. Ich meine, also das eine war ja 2005 dann, das andere war, wenn ich mich nicht täusche, 2003 im Elfmeterschießen gegen Juve. Aber ich komme nicht auf das dritte. Ich will dich jetzt auch nicht natürlich hier überraschen mit
meinen Fragen. Wahrscheinlich war das nicht Champions League, sondern Europapokal der Landesmeister wahrscheinlich.
Ich scheue gerade mal.
Hans guckt gerade. Ich glaube, es war 2003 in Manchester, glaube ich.
Ich scheue gerade mal unser Privates. Da steht auch nichts.
Ja, das glaube ich. Hat er nicht auch Shevchenko verschossen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nee, ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr, welches es war.
Na gut, das nur nebenbei. Vielleicht kann es Hans in seinen.
Aber ich kann euch sagen, dass er 94 das Finale gewonnen hat, um auch da mal noch einen weiteren Titel zu nennen. Und was ich ganz interessant fand, er hat gegen Barcelona gewonnen, mit Milan damals 4-0. Bei Barca standen glorreiche Namen wie Ronald Koeman, Romario, Stoichkov auf dem Platz. Johan Cruyff hatte die Mannschaft trainiert. Und ich will eigentlich auf einen seiner Mitspieler damals anspielen, nämlich Marcel Desailly. Welt- und Europameister mit der französischen Nationalmannschaft, hat eben mit Maldini lange zusammengespielt. Und ich habe das ja vorhin erwähnt, es ist sehr interessant, andere Menschen über Maldini reden zu hören. Und für Desailly war Maldini ein Superstar auf und ein Superman neben dem Platz.
Paolo Maldini, you can see, he managed to play like 24 years, you know, in a top club, AC Milan, never substitute, almost never injured, because also he built up, you know, the professionalism of football that people sometimes doesn't know, that the diet, the sleeping, the psychological part, the stretching, the sleeping, it's something very important. And psychologically, he was really, really having a high level commitment and preparation. And he was ready for anything. He was ready for normal life. He was ready for interviews, media. He was ready for branding and sponsors. He was ready on the pitch. You know, he was combining all the elements that the soccer player is needed. Okay.
Ja, da sieht man mal, was für ein Paket Maldini mitgebracht hat als Spieler und heute sicherlich auch noch als technischer Direktor von der Rossoneri.
Ich finde es übrigens ganz interessant, dass er gesagt hat, was er alles mitbringt und dabei auch Sleeping gesagt hat, weil man das oft vergisst, dass wirklich die ganz großen Sportler darauf achten, dass sie immer sehr, sehr viel Schlaf kriegen. Und ich weiß das auch von Federer, der da mit 4 Kindern natürlich manchmal seine Schwierigkeiten hat, aber der immer sagt, er muss gucken, wenn er Grand Slams spielt, dass er auch genug Schlaf bekommt. Darüber denkt man eigentlich bei den ganz Großen des Sports nicht so nach. Aber wenn die wirklich alles geben für ihren Beruf, dann gehört da auch 8 Stunden am Tag im Bett dazu.
Die schlafen auf jeden Fall viel. Ich habe jetzt nicht geschlafen. 1993, 1995 und 2005 hat Paolo Maldini seine Finals verloren.
Ach guck, dann hat er 2003 gegen Juve gewonnen. Das
2003 gewonnen, 2007 gewonnen, ja. 94 gewonnen, 90 gewonnen, 89 gewonnen.
Ja, jetzt war ich gerade dabei, dass Juve das Elfmeterschießen
gewonnen hat. Ja, ja, der stand er stand in den 90ern 3 Jahre in Folge von 93 bis 95 immer im Finale und hat davon aber nur eins gewonnen, das in der Mitte, das 94er und das 93er und das 95er hat er verloren.
Hm, okay.
Aber das mit dem Schlaf, Mario, ist ein ganz entscheidender Aspekt und du hast jetzt schon die Verbindung zum Tennis geschlagen über Roger Federer. Maldini hat nach seiner Karriere den Tennisschläger für sich entdeckt.
Ja, ja, und er hat ihn hoffentlich auch schnell wieder an den Nagel gehängt, wo er hingehört, weil er hat wirklich ein einziges Mal teilgenommen an einem ATP-Challenger-Turnier. Ui. Das ist für alle nicht ganz...
eine Liga drunter, ne?
Ich wollte gerade sagen, für alle nicht ganz so tennisfanatischen Fußballfreunde da draußen, das ist ein Challenger-Turnier, ist eigentlich so, sagen wir mal, wie die zweite Liga, gucken wir mal, so ungefähr über den Tellerrand hinaus. Das hat er sich wohl auch gedacht und deswegen hat er da... mit seinem Doppelpartner, der gleichzeitig sein Trainer übrigens auch war, muss man dazu sagen, Stefano Landonio, so heißt der gute Mann, haben sie einmal gespielt im Challenger-Turnier in Mailand natürlich. Ja, das ging recht schnell vorbei, 6-1, 6-1.
Aber immerhin.
Ja, klar. Also ich habe jetzt auch gerade vorhin hier nochmal kurz nachgelesen, es steht auch dran, nur knapp verhinderten sie in beiden Sätzen einen Bagel, also ein 0-6. Also es wäre beinahe ganz bitter ausgegangen. Aber ich habe ein Zitat gefunden von dem Trainer und damit auch von seinem Doppelpartner, der über Paolo Maldini sagt, im Tennis wohlgemerkt, er hat keine Spezialität, aber ebenso wenig hat er eine richtige Schwäche. also gut.
Von allem etwas, aber nichts richtig gut.
Aber nichts richtig, ja. Aber immerhin, also man muss schon auch sagen, das soll sich jetzt gar nicht so lustig anhören, weil es ist ja nicht normal, dass man als bester Linksverteidiger, den es jemals gab, danach noch einfach eine Karriere, und zwar ein Challenger-Turnier ist schon auch irgendwie ein Profiturnier, muss man sagen, da noch im Tennis anstrebt. Also... trotzdem Respekt natürlich.
Ich wollte gerade sagen, Respekt. Also Roger Federer könnte jetzt nicht einfach beim SV Sandhausen anfangen, Fußball zu spielen.
Das weißt du
nicht. Weil da aber auch jemand spielt auf der Position mit Dennis.
Weißt du, wer hinten links beim SV Sandhausen spielt, lieber Mario?
Ich glaube, es ist rechts,
Dennis Diekmeyer sein, oder?
Den hast du heute schon erwähnt, lieber Mario.
Wird es Dennis Diekmeyer sein?
Nein, der spielt hinten rechts.
Ah, klar. Diego Contento.
Er schlägt Hole.
Diego Contento. Ja. Der ist die Flügelzange mit Dennis Diekmeyer.
Also, auch hier, liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Herr Contento.
Natürlich. Aber da muss ich trotzdem nochmal sagen, Federer könnte da wahrscheinlich auch spielen.
Ja, ist ja gut.
Ja. Also beim FC Basel könnte der alles machen.
Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende seiner Karriere und dann auch zum Ende dieser Folge. Am 31. Mai 2009 hat dann Maldini mit 41 Jahren dann doch mal gesagt, jetzt ist es auch mal gut gewesen, ich mache jetzt weiter bei Milan, aber in der Funktion des technischen Direktors. Jetzt sitzt er auf der Tribüne und wie wir von Carsten erfahren haben, hat er da sehr, sehr großen Einfluss auf die Entwicklung seiner großen Liebe. Und ich bin sehr gespannt, was aus dem Sohnemann wird. Wenn der eine es schon nicht wirklich gepackt hat mit dem Druck, kann man dem zweiten nur wünschen, dass es... besser verläuft, man will auch gar nicht sagen, die gleiche Karriere einschlagen wie der Vater. Das ist kaum möglich.
Es ist ja genau dann dieser Druck, genau, von dem ich ja vorhin in den Medien gesprochen hatte. Und ich bin auch mal gespannt, Carsten hat ja gesagt, er rechnet nicht damit oder er kann es nachvollziehen, warum gerade Maldini nicht Trainer geworden ist oder Trainer werden wollte, weil er eben vielleicht einfach keine Lust drauf hat, sich den ganzen Tag mit Fußballern auf dem Feld zu umgeben, weil er das lange und oft genug schon gemacht hat. Denn ich hätte eigentlich eher gedacht, dass der Pirlo, über den wir ja auch schon eine Legendenfolge gemacht haben, dass eben der sagt, Leute, ihr könnt mich alle mal, ich habe das ganze jahrzehntelang gemacht, ich setze mich jetzt auf die Tribüne und mache ein bisschen Sportdirektor. Aber das also finde ich interessant. Ich bin sehr gespannt, wie sowohl Pirlo auf der Trainerbank als eben auch unser heutiges Thema, als eben auch Paolo Maldini sich in der Chefetage sozusagen macht, weil bisher muss man sagen, ich will jetzt nicht jeden Transfer irgendwie da drunter schreiben, dass das ja seine Handschrift ist. Aber mal schauen. Die haben jetzt noch Mario Mandzukic geholt als, ja, ich will jetzt nicht sagen Backup, aber ja doch eigentlich schon als Backup von Ibrahimovic. Und damit hat er ja vielleicht auch...
Der 34-Jährige ist das Backup vom 39.
Ja, und vielleicht setzt du da... Ich meine, das kann auch nicht schaden für Paolo Maldinis Sohn, für Daniel Maldini, weil der natürlich auch von den Besten lernen kann. Klar kann man sagen, ach schade, jetzt setzen sie auf die Alten und nicht auf den Jungen. Aber ich meine, wenn du lernen kannst von Mandzukic und Ibrahimovic, dann spielst du außerdem noch mit Hakan Çalhanoğlu zusammen. Ist auch jetzt nicht so schlecht in dieser Saison. Also ich bin sehr gespannt, wo es den jungen Kerl noch hintreibt.
Eins wird auf jeden Fall nicht, die Grätsche der Nation, das war der Vater. Denn neben den ganzen Tempoläufen und neben seiner Übersicht und dem Fair Play ist jetzt ein Widerspruch, muss man sich wirklich mal anschauen, mit was für einer Präzision der die Bälle abgegrätscht hat. Das ist irre. Also bei hohen Tempoläufen, ich habe da immer Philipp Lahm im Kopf, der das ja auch geschafft hat, dass er an seinen Gegenspieler herangesprintet ist, Grätsche angesetzt und dann hat er quasi den Ball so rausgelöffelt. Ja? Also gar nicht jetzt nur den Ball irgendwie ausgrätschen, sondern
ja, genau. So eine Lahmgrätsche. Ja, ja.
Und das hat Maldini eben perfektioniert und das macht großen Spaß, sich diese ganzen Best-ofs bei YouTube anzuschauen. Und
kommt natürlich auch alles in die Shownotes.
Kommt alles in die Shownotes, klar.
Ich glaube, Hans, weil du gerade Philipp Lahm und die Grätsche ansprichst, für den war es immer so ungefähr das Wichtigste, dass er nur auf den Boden runtergeht, wenn er sich auch sicher war, dass er einen Ball überhaupt bekommt. Und ich glaube, das war bei Maldini auch so ähnlich, weil bei Alfonso Davis wäre es wurscht, der grätscht dann vorbei und rennt hinterher und hat den Ball dann trotzdem ja, wahrscheinlich, weil er schnell genug ist. Aber das war früher bei den Jungs was anderes. Also man hat schon natürlich immer so, wenn man einen Kreisliga-Linksverteidiger sieht, der ist mehr auf dem Boden als oben. Aber normalerweise, also als richtiger, toller Rechts-Linksverteidiger oder Außenverteidiger insgesamt, sage ich jetzt mal, ja, da sollte man schon nur runtergehen, wenn man sich auch sicher ist, dass der Ball dann da hängen bleibt. Weil das war damals noch was anderes.
Wir haben auf jeden Fall irgendwas vergessen, was Maldini angeht. Also wenn ihr zu Hause das Gefühl habt, Mensch, die Anekdote, das Spiel, vielleicht sogar auch die rote Karte, weil wir ihn gerade hier als Chirurg mit einer unfassbaren Präzision auf dem Platz beschreiben, dann schickt uns das und dann werden wir uns auch da, wie bei vielen anderen Legendenfolgen, die wir schon hier hatten, auch nochmal so ein bisschen reinlesen, denn man kann natürlich über Spieler wie Maldini nicht genug erfahren. Und Olli, ich glaube, du hast hinten raus, weil du hast es am Anfang angekündigt, im Vorgespräch noch eine kleine Überraschung für uns.
Ja, Hans hat erstmal eine sehr schöne Überleitung geschaffen und zwar eigentlich ohne es bemerkt zu haben, denn natürlich könnt ihr uns gerne was schicken, also Informationen, Anekdoten zu oder über Paolo Maldini.
Ich zahle Gerhard Delling sehr viel Geld
für diese
Überleitung.
Ihr könnt uns aber nicht nur was schicken, sondern ab heute, wenn wir diese Folge ausstrahlen, ab Samstag, könnt ihr auch was bekommen von uns. Denn in der etwas längeren Winterpause jetzt, zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir von euch viele Nachrichten bekommen und Nachfragen bekommen, warum es denn von uns kein Merch gibt. Und am Anfang dachte ich so ein bisschen, wir sind doch nicht die Foo Fighters und gehen auf Welttournee. Aber es kamen immer mehr Leute, Mensch, warum gibt es denn nicht irgendwie Untersetzer, Jutebeutel,
Unterhosen.
Tassen? Ja, lange Unterhosen bei dem Wetter, damit auch alle unsere drei Namen drauf passen. Und euer Wunsch ist unser Befehl. Wir haben das jetzt gemacht. Wenn diese Folge rauskommt, schaut mal bei Instagram und bei Twitter vorbei. Da posten wir den Link und die Adresse von unserem neuen Shop. Wir haben den bei Spreadshirt eröffnet und da gibt's alles, was das Herz begehrt. Alles, was man braucht oder auch nicht braucht. Kissen, Tassen, Babystrampler, Flaschen, T-Shirts, Hoodies, alles Mögliche. Es gibt sogar Masken. Also schaut gerne mal vorbei, Nachholspiel, der Shop.
Vielleicht auch ein Mario-Handy-Schoner, weil wir seit Wochen Mario nur noch auf diesem Display sehen.
Ja,
Nachholspiel-Akku wäre gut. Ich bräuchte mal einen neuen Akku.
Stimmt. Ja, also schaut einfach mal vorbei und wenn ihr Bock habt, ich meine, es gibt keine bessere Möglichkeit, als allen Leuten um euch herum, entweder euren Freunden, eurer Familie oder einfach nur in der U-Bahn, zu zeigen, dass ihr eben Bock habt auf Geschichte, auf Fußballgeschichten, denn die versuchen wir ja jede Woche wieder ins Hier und Jetzt zu holen. So auch dieses Mal in Folge 72 von und mit Hans. Vielen Dank. Paolo Maldini ist, und du hast vollkommen recht, man kann nicht alles abbilden innerhalb von einer knappen Stunde, aber das, was man machen kann, haben wir jetzt gemacht. Carsten Fuß hat uns tolle Einblicke gegeben und Mario hat es auch in dieser Folge geschafft, Roger Federer unterzubringen. Also von daher,
war mein Ziel.
Ja,
wir können jetzt aufhören.
Hat doch eigentlich alles geklappt. Also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Mario, was hast du denn mitgenommen aus dieser Folge?
Erstmal muss ich sagen, es tut mir leid, dass ich vorhin falsch lag. Ich war echt in einer geistigen Umnachtung und habe Juventus Turin zum Champions-League-Sieger 2003 gemacht. Das war natürlich total verkehrt, weil es war zwar ein Elfmeterschießen, aber es ging für Milan aus. Deswegen habe ich mich da vertan und muss das zugeben. Ansonsten,
aber dann hast du das doch jetzt gelernt.
Ja, das ist eben. Und am Anfang war ich kurz überrascht. Ich glaube, das war Roberto Carlos, Hans, und du hast gesagt, ja, der hat wohl gesagt, Maldini ist die Nummer 1. Und ich habe echt überlegt, wieso? Maldini ist doch die Nummer 3. Was ist denn los mit dem? Wieso denn die 1? Der ist doch kein Torwart gewesen. Und irgendwann im Laufe dieser Folge, ich gebe es zu, habe ich es verstanden. Es ging nicht um die Rückennummer. Aber die Rückennummer ist auch wichtig, denn die wird beim AC Mailand nicht mehr vergeben. Zumindest nicht außerhalb der Familie Maldini.
Ja, An dieser Stelle liebe Grüße an Heribert Fassbender, als damals die eine Minute Nachspielzeit.
Nein, das war Gerd Rumbauer.
Jetzt wollen die auch noch den Torwart auswechseln.
Jetzt wechseln sie den Torwart aus.
Ja, also ich habe mitgenommen auf jeden Fall, dass der Druck auf Daniel Maldini gar nicht so doll ist, weil sein Bruder quasi der Vorreiter war. Ist ja oft so, wenn man ältere Geschwister hat. Hans, ich gucke vor allem in deine Richtung mit drei älteren Geschwistern, dass die den Weg für einen ebnen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass da der große Druck auf Christian Maldini war und dass Daniel Maldini jetzt deswegen ein etwas ruhigeres Leben führen kann, aber freut mich für ihn.
Ja, bei mir ist hängen geblieben und damit kommen wir auf seine Titelsammlung zurück, beziehungsweise eben auf die Titel, die ihm fehlen, dass er natürlich mit der Squadra Azzurra diese wirklich richtig großen Titel nicht geholt hat, also WM und EM. Und trotz all dem eben finde ich am Ende so eine tolle Spielerpersönlichkeit ist, weil er eben auch gelernt hat in seiner Karriere, neben den ganzen Superlativen auch mit den schlechten Momenten umzugehen. Und ich meine, wenn du 2005 auf dem Platz gestanden hast und dann zwei Jahre später das Ding holst, dann hat das schon Charakter.
Ach, ganz ehrlich, der hat 8-mal diesen Pokal mit den großen Ohren, wie es immer so hässlich heißt, gewonnen. Klar ist ein WM-Pokal auch schön und eine Menge wert, aber ich glaube, Paolo Maldini, der kann es verkraften, dass da eine kleine Lücke in seinem Trophäenschrank zu Hause ist, weil da muss jede Menge anderes Zeugs abgestaubt werden, Woche für Woche.
Man muss sich immer fragen, jetzt in meinem Fall, was hat man mit 35 schon an sportlichen Titeln geholt? Nicht so viel. So.
Ja gut, den Tennispokal.
Aber jetzt nochmal ganz kurz, der hat den doch 5-mal geholt, oder hast du jetzt gerade 8-mal gesagt oder 5-mal? Ich bin ganz durcheinander jetzt mit diesem.
Ich merke das schon mit diesen Zahlen. 8-mal.
Hat er jetzt 5-mal, hat er
nein,
acht,
stand
Finale, 5 gewonnen.
8-mal stand er im Finale und 5-mal hat er gewonnen.
Ja, genau. So.
Ja, das war mein Schiss.
Schreib das doch mal auf, Mario.
Doch mal mit. Und damit, ich habe es gerade eben nochmal gelesen, es gab niemanden, der in mehr Europapokal, der Landesmeister und Champions League Final stand, als er. Also 8-mal insgesamt, davon nur 3-mal verloren, muss man ja wirklich sagen. Das ist eine ganz respektable Quote. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, natürlich. Jeden Samstag neu. Fußball ist Geschichte. Deshalb reden wir drüber bei Spotify, Apple Podcasts und sonst überall, wo man uns hören kann. Sagt es gerne weiter. Und wie gesagt, schaut mal vorbei. Es gibt Merch. Bis nächste Woche. Danke, Hans. Danke, Mario. Tschüss.
Tschüss.
Danke auch. Bis nächste Woche.